Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Wer sie beherrscht, verfügt über eine große Technologiemacht gegenüber jenen, die sie nicht beherrschen. Doch die Technologie selbst zu entwickeln, ist eine richtige Mammutaufgabe. Es braucht viele kluge Leute, viel Rechenleistung und viele Daten, letztlich damit viel, viel Geld. Aktuell rüsten China, Europa und die USA um die Wette, um die führende Technologiemacht im Sektor künstliche Intelligenz zu sein. Bis zum letzten Jahr sah es vielleicht noch so aus, als hätten die USA die Nase hier weit vorne. Dann kam China völlig überraschend mit DeepSeek um die Ecke, einer starken KI, die mit weitaus weniger Rechenleistung auskam. Gibt es also doch noch Hoffnung für den Späteinsteiger Europa? Und damit herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema künstliche Intelligenz der Universität Bamberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie gerne ein Abo da und ein Like und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Damit würden Sie uns ganz toll unterstützen. Wir haben heute zwei ganz spannende Gäste, um uns dem Thema künstliche Intelligenz und Technologiemacht zu nähern. Und zwar Wolfram Burgert. Sie sind Professor für Robotik und künstliche Intelligenz an der Technischen Universität Nürnberg. Und Andreas Jungherr. Sie sind Inhaber eines Lehrstuhls für Politikwissenschaft an der Uni Bamberg und Direktor am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie beide da sind.
Schönen guten Tag.
Hallo und danke für die Einladung.
Die USA investieren mit Project Stargate 500 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, um im Wettrüsten um die KI die Nase vor China zu haben. Und während die USA unter Trump KI-Sicherheit deregulieren, geht Europa mit dem AI Act einen ganz anderen Weg. Herr Jungherr, wie steht Europa aktuell da? Wie stehen unsere Chancen, da mitzumischen? Und wenn ja, wie können wir das machen?
Aktuell sehen wir ja, dass der AI Act zwar gilt, aber erstmal ausgesetzt ist, weil die EU auch festgestellt hat, dass eben die eigene Industrie große Schwierigkeiten mit dem AI Act sieht, was die eigene Entwicklung betrifft. Und gleichzeitig auch auf der Regulierungsseite, dass man dann aus Brüssel sich das etwas heroischer vorgestellt hat, als es dann tatsächlich eben in der Fläche umsetzbar ist. Also dass es halt auch aktuell überhaupt nicht geklärt ist, welche Zuständigkeiten wo liegen. Und das, was wir dann eben letztlich erreicht haben über die europäische Regulierung, ist eben viel Unsicherheit. Gerade europäische Wettbewerber werden ausgebremst, während dann halt eben der internationale Wettbewerb in dem Themenbereich gerade anzieht.
Herr Burger, das würde ich direkt aufnehmen. Und zwar, wie schätzen Sie das Risiko ein, dass wir in Europa letztlich technologisch abhängig werden von anderen Ländern wie den USA oder China, weil eben denen die ganzen großen Sprachmodelle gehören? Letztlich kann es ja auch zu einer Abhängigkeit von einzelnen Personen führen, wie einem Elon Musk, dem dann Grok gehört. Und wenn man das verwendet, dann ist man eigentlich der Willkür dieser Firmenleitung ausgesetzt. Oder sehe ich das falsch? Wie sehen Sie das?
Ich sehe da auch eine sehr große Gefahr drin. Nicht nur darin, dass wir Abhängigkeit erhalten, sondern auch, dass wir natürlich technologische Führung verlieren. Und das sind beides zwei sehr wichtige Komponenten, die wir im Blick haben müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt in Europa tatsächlich auch Gas geben und etwas tun, um eben halt damit halten zu können. Wir haben den Zug so ein bisschen bei den Suchmaschinen abfahren lassen. Europa ist da ein weißer Fleck auf der Landkarte mehr oder weniger. Und wir dürfen das jetzt nicht nochmal machen, denn dann sind wir auch in diesem Bereich im technologischen Hintertreffen und verlieren dann damit eben halt auch unsere Selbstständigkeit.
Die KIs werden ja letztlich trainiert aufgrund von Daten, die sie finden, dass es aus Kunst und Wissenschaft lauter Informationen, die andere Menschen produziert haben. Wem gehört das Wissen, den eine KI am Ende produziert?
Also da hat ja eben vor kurzem gerade ein amerikanisches Gericht entschieden, dass es dass die Nutzung von existierenden Daten zur Erstellung von Sprachmodellen tatsächlich transformativ ist. Also insofern, dass es halt möglich ist, weil hier neues Wissen oder ein neues Gut entsteht. Aber hier wäre ja durchaus denkbar, dass Informationsanbieter und die Anbieter von Sprachmodellen oder diesen Informationsagenten letztlich Mikropayment-Systeme halt entwickeln, so dass man dann halt eben für jeden Zugriff auf die Seite oder die Verwendung dieser Informationen dann auch eben bezahlt würde. Das wäre dann letztlich kein Learning, was tatsächlich ins Modell eingehen würde, sondern es würde letztlich eben die Informationsnutzung oder die Transformation von diesem Wissen dann befürworten. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Weg vorwärts, wo man jetzt halt frühzeitig halt auch bei dem Entstehen dieser Strukturen und Angebote durchaus produktiv darauf einwirken kann, anstelle halt eben auf Abwehr zu setzen.
Die Frage ist halt, ist es realistisch, also dass jetzt ein amerikanischer Konzern Micropayments einrichtet für irgendwelche Sites, die sie durchgescrollt haben. Es hört sich sau kompliziert an und irgendwie, als ob es nicht passiert.
Es gibt ja da im Wesentlichen zwei Ansätze, also oder zwei Komponenten. Das eine ist das Trainieren von solchen Modellen, das andere ist die Nutzung. Und beim Trainieren kann man schon einigermaßen nachvollziehen, welche Daten tatsächlich benutzt werden. Also es ist nicht so, dass die Systeme das Internet crawlen und das online machen, während sie trainieren, sondern die Daten müssen einfach aus Effizienzgründen sehr nah an der Maschine sein. Die werden also dann an der Maschine gespeichert und beim Trainieren über schnelle Netzwerke an die GPUs dann weitergeleitet. Also da kann man schon feststellen, welche Daten zum Trainieren tatsächlich verwendet werden. Anders ist es eben halt, wenn man die dann tatsächlich online nutzt, dann würde man eben halt Daten aus dem Internet hernehmen, beispielsweise von einem Anbieter und dann einen entsprechenden Prompt schreiben. Fass mir diesen Artikel mal zusammen. Und das wäre eben halt so ein Payment-Dienst, den man dann machen könnte. Also man muss da unterscheiden zwischen Trainieren und Nutzung.
Ah, super. Danke für diese Klarstellung. Das ist ganz toll. Und bleiben wir vielleicht auch nochmal direkt beim Trainieren und bei diesen Modellen. Jetzt gibt es einen ganz wilden und mutigen Vorstoß von Bayern, und zwar ein eigenes Sprachmodell zu entwickeln. Das heißt, etwas, das mit ChatGPT oder DeepSeek konkurrieren kann. Das klingt für mich total aufregend. Das klingt ein bisschen auch nach David gegen Goliath. Mein erster Gedanke war, kriegen wir das überhaupt hin? Und die zweite Frage war, spricht ihr dann Bayerisch? Kann ihr auch Hochdeutsch? Herr Burgert, erzählen Sie uns doch bitte mal von diesem Projekt. Was ist da geplant und worum geht es?
Ja, wir reden da schon seit einiger Zeit mit dem Ministerium darüber, dass also auch sehr stark daran interessiert ist, da eine Selbstständigkeit zu etablieren. Unter verschiedenen Aspekten ist das wichtig, so ein Projekt zu machen. Das eine ist natürlich, die Technologie zu beherrschen. Das ist der Schritt Nummer eins. Wir müssen also, wenn wir da mithalten wollen, müssen wir in der Lage sein, solche Modelle auch zu rechnen. Und das zweite ist natürlich, jetzt kommen wir wieder zu dem Training. Wir wollen natürlich auch beim Training Kontrolle über die Daten haben, die damit einfließen, weil wir eben halt Daten verwenden wollen, die beispielsweise europäische Werte oder von mir aus, Sie sprachen jetzt über bayerischen Dialekt, auch einen bayerischen Dialekt beherrschen. Und das ist eben halt, das ist wichtig und das kann man jetzt nicht großen Konzernen überlassen, weil die halt mehr global denken. Und wir müssen eben halt tatsächlich auch sehen, dass wir bei der Herstellung solcher Modelle auch Daten mit unseren Werten verwenden, die dann eben halt auch entsprechend agieren.
Also es ist total spannend. Können Sie uns vielleicht nochmal ein ganz bisschen mitnehmen, was braucht man denn, um sowas zu machen?
Also man braucht als allererstes mal eine große Maschine und sehr viel Strom. Und das ist das, wo Bayern jetzt tatsächlich auch ein bisschen voranschreitet und sehr stark investiert. Also der Helmer-Cluster, der jetzt in Erlangen steht, der ist unter den Top 50 in der Welt. Das ist also ein KI-Rechner, der schon sehr performant ist. Und mit solchen Systemen, solche Systeme benötigt man, um eben halt entsprechend solche Modelle rechnen zu können. Das Zweite ist, wir brauchen Leute, die das machen können. Wir müssen also auch in Personal investieren. Das ist ja, geht jetzt über Forschung hinaus, sondern man muss eben halt auch allein schon Infrastruktur bauen, Softwareinfrastruktur, um solche Modelle rechnen zu können, die Berechnung zu planen, die Daten zu kurieren und hinterher eben halt auch das System tatsächlich noch bewerten. Wir nennen das dann Reinforcement Learning, was dann da gemacht werden muss, um eben halt dafür so zu sorgen, dass nicht alles geplappert wird von so einem Sprachmodell. Das sind Dinge, die man da braucht, also Rechnerinfrastruktur, Personal, Daten und eben halt auch Energie, um das zu rechnen.
Bei den Daten wäre jetzt noch meine Frage, wie kann man da gut an die Sachen rankommen? Wie lösen Sie diese Themen?
Also es gibt natürlich frei verfügbare Daten, also Wikipedia beispielsweise, das wären Dinge, die man sich runterlädt. Es gibt auch andere große Datensätze, die man verwenden kann. Wir versuchen natürlich auch Daten aus Bayern zu verwenden. Also es gibt beispielsweise zu Bayerisch gibt es Sprachquellen oder Textquellen, die man verwenden kann. Die sind relativ klein. Deswegen muss man auch ein bisschen was an Forschung treiben, auch wie man aus kleinen Datenmengen so ein Modell trainieren kann. Da gibt es auch Ansätze zu. Björn Ommer, der das Projekt ja auch mit konzipiert, mit mir zusammen, ist ja einer der Top-Leute im Bereich Bildverarbeitung und Basismodelle. Stable Diffusion ist etwas, wo er dann mit dran beteiligt war. Und gut, und ich versuche eben halt die Robotik da voranzutreiben. Und das ist etwas, was eben halt auch sehr innovativ wäre, wenn wir tatsächlich ein Robotik-Basismodell mitrechnen könnten. Also damit Roboter leichter instruierbar machen. Das wäre so der nächste Schritt. Aber da sind wir natürlich sehr, sehr eingeschränkt, was die Daten angeht. Und da müssen wir uns sehr viel überlegen, wie wir das tatsächlich hinbekommen können.
Gibt es schon irgendeine Art von Timeline, wo man sagen kann, das wäre jetzt unser Wunschziel und bis dahin wollen wir es vielleicht spätestens geschafft haben, eine bayerische Sprach-KI verfügbar zu machen?
Ist ein bisschen schwierig, über eine Timeline zu reden, insbesondere in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Ja, das ist, also wir müssen da sehr, sehr kreativ sein, aber wir arbeiten da dran und wir hoffen, dass wir auch, sagen wir mal, in einem Jahr schon etwas zeigen können, was also zumindest im Bereich Sprache und dann vielleicht auch im Bereich Bilder schon mal die ersten Resultate zeigen. Was die Robotik angeht, da rechne ich mit so einer Zeitlinie von 3 Jahren ungefähr, so da was haben. Die Rechner werden hoffentlich in einem Jahr kommen. Ist aber auch natürlich alles noch sehr kompliziert, weil eben halt auch da sehr, sehr viele Leute Schlange stehen, um solche Rechner zu kaufen. Das ist also sehr, sehr schwierig, tatsächlich solche Systeme im Moment anzuschaffen.
Ja, also Respekt und viel, viel Erfolg für dieses ganze Projekt. Vielleicht so aus Nutzersicht noch die Frage, wer wird es dann später benutzen dürfen? Kann ich mich dann da einloggen? Können wir uns von zu Hause das nutzbar machen?
Das ist die Idee. Das soll also auch Open Source sein. Wir wollen also tatsächlich am Ende ein Open Source Modell haben, das die Leute halt benutzen können. Und das auch die Industrie benutzen kann. Wir wollen natürlich auch damit den Standort Bayern stärken. Und deswegen ist das auch so eine Initiative, die ich sehr, sehr, oder wo ich sehr enthusiastisch bin, weil ich glaube, dass das aus verschiedenen Gesichtspunkten wichtig ist. Nämlich einerseits als Universitätsprofessor natürlich in Sachen Ausbildung und Forschung, aber darüber hinaus natürlich auch mit einem gesellschaftlichen Impact. Wir wollen natürlich Dinge schaffen, die Leuten und natürlich auch in der Industrie nutzen, um uns weiter voranzubringen.
Also eine ganz spannende Zeit, in der wir da leben. Die Technologie entwickelt sich ja rasend schnell. Herr Jungherr, wir haben vorhin schon über Regulatorien geredet. Jetzt mal direkt gefragt, wenn sich das so schnell entwickelt, kommen wir dann überhaupt hinterher, irgendwelche Eventualitäten einzugrenzen? Gibt es aktuell überhaupt legale, durchsetzbare Grenzen?
Also ich glaube schon, dass es so ist, dass es klar ist, dass es keine regelfreie Zone gibt. Also dass wir auch Regeln brauchen und dass halt auch letztlich eben Industrie und Firmen brauchen auch Regeln und Zertifikate, um dann selber wieder in der Lage zu sein, mit diesen Modellen risikofrei zu arbeiten. Denn also wenn Sie halt eben aktuell vielleicht ein Modell von OpenAI nutzen würden als Firma, und dann passiert Ihnen irgendwas, dann haften Sie halt dann erstmal damit, weil Sie halt ein Modell genutzt haben, was bestimmten Standards eben nicht entspricht. Und damit das dann halt auch eben in der Wirtschaft, gerade für Europa, auch nutzbar ist, brauchen wir da halt eben funktionierende Regeln. Damit Regulierung eben funktioniert und damit europäische Regulierung wieder durchsetzbar ist, also dass Firmen in anderen Ländern sich daran halten, bedeutet, dass Europa selber in diesen Bereichen stärker werden muss. In dem Moment, wenn man selber ein stärkerer Wettbewerber ist, in dem Moment, wo man selber eben einen Markt hat, der interessant ist oder Komponenten herstellt, die woanders eben nicht erreichbar oder nicht in derselben Qualität erreichbar sind, dann habe ich eine Chance, dass meine Regeln auch wieder eben international befolgt werden. Wenn ich mich aber konsequent einfach vom Spielbrett nehme und mich bei jeder Komponente, sei das jetzt materiell, sei das in der Software, sei das im Modell, eben rausnehme, dann verliere ich halt auch einfach die Machtbasis, um meine Vorstellungen, wie diese Prozesse abzulaufen hätten oder auch meine wirtschaftlichen Interessen dort durchzusetzen. Und insofern finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir regulieren, auch stärker eben über das Regulieren hin zu Fähigkeitbildung und Entwicklung halt setzen und eben nicht nur auf die Abwehr von vorgestellten Gefahren oder halt auch internationale Wettbewerber.
Also klares Plädoyer, erstmal die Fähigkeiten selber entwickeln, dann kann man auch besser mitreden und auch genauer entscheiden, was die richtigen Regeln sind und wie die umzusetzen sind. Sie hatten vorhin ja schon das Thema Suchmaschinen angesprochen und jetzt ist ja so, Suchmaschinen entscheiden ja ganz stark, wie ich das Internet wahrnehme, was ich überhaupt finde. Und jetzt in der nächsten Welle werden ja künstliche Intelligenzen dieses Portal sein, dieser Hub, wo ich hingehe und frage, hey, sag mal, wie ist das und das und das? Und die KI generiert mir eine Antwort. Und das ist ja in Demokratien dann auch nochmal, hat es nochmal diese Komponente, wie wir unsere Informationen beschaffen. Das ist ja auch ein Meinungsfindungsprozess und können Sie uns da mal mitnehmen, inwiefern beeinflusst KI aktuell schon unsere Meinungsfindung?
Also inwieweit aktuell die KI unsere Meinungsfindung oder Meinungsbildung betrifft, da wäre ich ein Stück weit zurückhaltend, weil wir da ja, glaube ich, auch noch gerade in der breiten Masse noch in einer Experimentierphase sind. Wenn wir jetzt aber perspektivisch ein Stück weit weiterdenken, ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die KI zu einem immer mehr zu einem Interface zwischen uns und einer digital vermittelten Welt halt wird. Und halt auch eben uns neue Arten der Nutzung digitaler Medien eben ermöglicht. Also, dass wir noch weiter weggehen vom Desktop, dass wir noch weiter weggehen von der Schriftsprache und auch eben hingehen zu mehr audiovisuellem Content, der uns da angeboten wird. Und da sind dann natürlich eben, ist der Content, der kurz verdichtet ist, der aufgearbeitet wurde, wo eine Rechercheleistung im Hintergrund gebracht worden ist, die ich mir jetzt nicht selber am Desktop zusammenklicken muss, ist natürlich eben eine sehr, sehr nutzerfreundliche. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man das sehr ernst nehmen, dass die KI und entsprechende Modelle und ihre Funktionsweisen eben einen entscheidenden Filter darstellen werden. Als zum Beispiel Google diese Autocomplete-Sachen angeboten hat, also wo es dann der Name von einem Politiker und einer Politikerin und dann wurde vervollständigt, was so andere Leute gesucht haben. Das waren jetzt nicht immer die schmeichelhaftesten Fragen, die da gestellt worden sind, wo dann halt eben verschiedene Politikerinnen und Politiker und auch Spitzenpolitiker versucht haben, auf Google Einfluss zu nehmen und zu sagen, könnt ihr mal diese Begriffe da rausnehmen? Und das war relativ schwierig. Also es war halt relativ schwierig, auch für deutsche Spitzenpolitiker eben dann in Cupertino Leute zu erreichen oder in Silicon Valley Leute zu erreichen, die dann halt gesagt haben, hey, das klingt für mich wichtig, da gehen wir mal ran. Und was Ähnliches wird uns natürlich dann halt eben mit den Modellen passieren. Und umso wichtiger ist es, dass wir dann eben europäische Modelle haben, die dann halt auch eben nach unseren Vorstellungen eben erreichbarer sind. Ein anderes Beispiel ist aus dem aktuellen Wahlkampf. Da haben wir ja auch gesehen, dass zum Beispiel Elon Musk auf den deutschsprachigen politischen Diskurs geschaut hat und da plötzlich in der AfD einen Wahlverwandten von libertären Vorstellungen gefunden hat, wo man da halt dann auch eben sieht, dass unter Umständen halt eben Modelle, die in anderen kulturellen Räumen geprägt werden, auch mit anderen kulturellen Vorstellungen geprägt werden. Und wenn wir dann halt eben zum Beispiel in Deutschland sagen würden, okay, wir haben hier diskursiv, wollen wir bestimmte Schranken setzen, basieren aber letztlich auf amerikanischen Modellen, die auch gerade im Politischen da sehr, sehr viel mehr Luft lassen, dann kommen wir dann halt auch eben an der Grenze Vorstellungen, also wie wir unseren politischen Diskurs eben strukturieren können. Und auch da ist es dann halt eben wichtig, eben selbstbewusst und halt auch mit genügend Kenntnis auftreten zu können, um dann darauf Einfluss zu nehmen. Denn das wird auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Baustein von Kommunikation sein.
Das ist ganz toll, dass Sie gerade nochmal dieses Modell angesprochen haben, Herr Burger. Das ist die perfekte Überleitung, weil Sie arbeiten an einem solchen Modell. Und jetzt hat Herr Jungherr gesagt, es geht eben auch bei der Erstellung eines solchen Modells mitunter um die Werte der Region, wo das erschaffen wird. Können Sie da vielleicht nochmal aus der Praxis ein bisschen was berichten, inwiefern das beim Training oder so eine Rolle spielt?
Das liegt im Wesentlichen dann zunächst mal an den Daten, die da dort als Input verwendet werden. Also man würde eben halt versuchen, keine Quellen zu benutzen, in denen Texte drin stehen, die nicht unseren Werten entsprechen. Die Menschen beleidigen und solche Dinge. Also solche Texte, die ja eben auch schon angesprochen würde man natürlich vermeiden, die explizit zum Lernen zu verwenden. Also das ist etwas, was man auf jeden Fall versuchen wollte, also dieser Hate Speech beispielsweise wäre etwas, was man nicht mit aufnehmen würde, versuchen würde. Und das ist auch eine interessante Frage, wie man eben halt Daten entsprechend filtern kann, sodass sie tatsächlich nicht, solche Inhalte dann nicht verwendet werden. Deswegen ist ja nicht alles schlecht, was jetzt beispielsweise auf X oder so gepostet wird, aber man will eben halt dann tatsächlich nicht diese Hate Speech dann mit dabei haben. Und das sind sehr, sehr spannende und interessante Fragen. Und darüber hinaus ist es natürlich ein anderer Aspekt, den man auch noch bedenken muss, ist, der jenseits von dem tatsächlichen Training ist die Frage, inwieweit wir solche Systeme so bauen können, dass wir vermeiden, dass die Menschen zunehmend so in ihre eigene Blase kommen. Das ist ja das, was wir auch erleben jetzt. Das ist ja auch so ein kulturelles Problem. Ja, wir haben beispielsweise schon zumindest den Versuch mit unseren Nachrichten, den Öffentlich-Rechtlichen, eine etwas, sagen wir mal, unabhängigere und sagen wir mal, fairere Berichterstattung zu haben. Und das kann eben halt passieren, das sieht man ja auch, wenn man solche Tools wie TikTok benutzt oder so, dass man da zunehmend in so eine Blase, in so seine eigene Welt abgleitet und solche Tools dann eben halt das Risiko verstärken, dass man eben halt auch unabhängige Informationen mehr bekommen könnte. Das ist ein Problem, das jenseits davon ist. Ja, das ist glaube ich, noch mal eine Nummer schwieriger, das in solche Tools reinzubringen, dass man eben halt tatsächlich auch dann von Zeit zu Zeit zumindest mal auch noch mal alternative Informationen bekommt.
Also so ein ganz unvoreingenommenes System zu bauen, ist eigentlich ja gar nicht möglich, oder? Weil wir haben ja alle irgendeinen Standpunkt und diese künstliche Intelligenz wird auch irgendwo sich verorten müssen, oder?
Ich glaube, das ist eine der ganz entscheidenden Fragen. Also welche Quellen eigentlich verwendet werden sollen und welche nicht. Und das ist, also wo da die Grenze zu ziehen ist, das können nicht die Wissenschaftler erledigen, sondern das müssen wir wahrscheinlich irgendwie als Gesellschaft uns sehr sorgfältig überlegen.
Und an der anderen Stelle haben Sie ja den Ball eigentlich direkt zu Herrn Jungherr zurückgeschossen, und zwar bei dem Thema TikTok und den Algorithmen, die ja letztlich diese Meinungsfindung beeinflussen und damit ja auch Einfluss haben auf die Politik. Wie könnten wir die Algorithmen verändern, dass eben, wie Sie vorgeschlagen haben, Herr Burgert, auch ab und zu mal blasenferner Content kommt? Also, dass ich nicht nur rein auf Engagement und Ähnlichkeit sortiere, sondern vielleicht auch mal was anderes, und dann die Frage vielleicht auch an die Politik, wie funktioniert das dann bei den Menschen? Löst das dann vielleicht sogar totale Wut und Abschalten aus? Dann legen die ihr Handy weg, weil sie sagen, jetzt will ich nicht mehr, und TikTok sagt, das wollen wir deshalb nicht implementieren. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
Also wir kennen ja diese Ängste ja seit den 90ern. Also da hieß es dann noch Echokammern, dann in den 2000ern hieß es dann halt Filterblase, und insofern freue ich mich jetzt auf den neuen Neologismus, der dann im Kontext von KI dann da geformt wird. Aber empirisch hat sich das halt alles nicht so richtig bewährt. Da sagen dann immer die Kollegen, ja, das war damals, aber es ist jetzt eine neue Technik und jetzt kommt es aber garantiert. Bin da auch etwas skeptisch und warte dann mal die Befunde in 5 Jahren ab. Aber es ist ja gar nicht so, dass wir tatsächlich nachweisen können, dass frühere Implementationen digitaler Werkzeuge eben tatsächlich zu diesen nicht durchdringbaren Filterblasen oder Echokammern geführt hätten. Also häufig ist es so, dass wir tatsächlich sehen, dass in vergleichenden Studien die stärkste Echokammer ist das persönliche Umfeld, also mit Leuten, mit denen ich dort rede. Also das ist letztlich die homogenste politische Umgebung, in der ich unterwegs bin. Und im Wesentlichen, wenn ich halt eben mir Unterschiede im Publikum anschaue, haben wir einen Riesenunterschied zwischen den allermeisten Leuten, die quasi keinen politischen Content wahrnehmen, und dann denjenigen, die politischen Content wahrnehmen, die dann aber breiter dort konsumieren. Und wenn wir jetzt dann darüber nachdenken würden und sagen würden, okay, vielleicht muss ich den Leuten einfach mal was zeigen, wo sie eine andere Meinung zu haben, und dann führt es zu einer Erweiterung ihres Horizonts. Da hat jetzt schon vor ein paar Jahren eine Kollegin aus den USA, die Betsy Sinclair, hat dazu ganz spannende Experimente gemacht. Die hat halt eben gesagt, naja, vielleicht ist das Problem, was damals Facebook hatte, gar nicht mal, dass Facebook homogene Umgebungen geschaffen hat. Denn ich meine, jeder von uns, der digitale Medien nutzt, sieht permanent Content, mit dem man nicht übereinstimmt. Und sie sagt, unter Umständen ist das sogar eine Maschine gewesen, die Unterschiede stärker sichtbar gemacht hat und dann gerade bei den politisch Aktivierten dann eben zu einer Reaktanz geführt hat. Also dass die dann gesagt haben, ich sehe jetzt hier den komplett wahnsinnigen Content von extremen Republikanern, weil das mir halt angezeigt wird. Und deshalb ist es für mich als Demokrat unglaublich wichtig, eben nochmal überzeugter aufzutreten. Und da könnte dann natürlich halt auch sein, wenn ich jetzt einen Algorithmus schraube, der dann halt eben mir als normalem guten süddeutschen Leser oder guten FAZ-Leser dann einfach immer mehr AfD-Content reinspült, dann, ich meine, das wäre dann ja der Content, mit dem ich nicht übereinstimmen würde, dann würde man halt eben zu einer massiven Sichtbarkeitserhöhung gerade von Randakteuren beitragen. Und eben auch nicht unbedingt zur politischen Entspanntheit oder Kompromissbereitschaft halt beitragen, weil ich halt permanent das politisch andere und den Konflikt eben in den Vordergrund rücke und das dann halt auch bei mir halt auslöse. Also insofern ist es vollkommen unklar, ob diese Vermutung, die beste Demokratie oder der beste demokratische Raum ist der, wo alle wirklich alles wahrnehmen, ob das tatsächlich der Fall ist. Oder ob wir es nicht tatsächlich eben mit einem vielleicht dann für die politischen Philosophen dann etwas unbefriedigenden Zustand zu tun haben, wo wir es mit im Wesentlichen an Politik nicht interessierten Menschen zu tun haben, die dann halt alle 4 Jahre eben auch sozioökonomisch ihre Gruppenzugehörigkeit dann halt eben letztlich Entscheidungen treffen. Und dass ich letztlich ein System bauen muss, was es diesen Low-Information-Voters ermöglicht, eben zur Wahl zu gehen. Und das ist eben kein System, das permanent Konflikt pusht und permanent eben andere Weltsichten pusht. Denn auch da ist ja immer wieder die Möglichkeit, also der oder die Nutzerin kann ja halt auch andere Dienste nutzen. Und dann finde ich halt eben einen Dienst, wo das halt ausgeblendet wird. Und auch das ist ein Punkt, den wir an sich nicht wollen. Also wenn man vor ein paar Jahren zurückdenkt und sagt, ah ja, Facebook war für die politische Kommunikation ein ganz, ganz wertvolles Instrument, weil sie sehr, sehr viele Leute erreichen konnten, die sich normalerweise politisch nicht bewegt hatten. Also da war es dann plötzlich für Wahlkreisabgeordnete war es möglich, für verhältnismäßig geringe Budgets Werbung zu schalten, die nur im Wahlkreis gesehen worden ist, die dann eben den Leuten angezeigt worden sind, die sie halt eben nicht in Vereinen treffen, die sie nicht bei der Partei treffen, die keine Regionalzeitung lesen, die konnten sie halt einbinden. Aber auch da haben wir uns gesellschaftlich entschieden, dass wir eine massive Angst vor Targeted Campaigning halt aufbauen. Dann haben wir uns eine schöne Geschichte erfunden, was Cambridge Analytica den US-Wahlkampf manipuliert haben sollte. Und auf der Basis haben wir dann halt darauf hingewirkt, dass dieses Instrument nicht mehr funktioniert. Und jetzt haben wir eine Wahlkampfsituation, wo es halt tatsächlich keine gebündelten Räume mehr gibt, sondern wo sie plötzlich in ganz vielen unterschiedlichen Medien, in unterschiedlichen Plattformen, unterschiedlichen Kommunikationskulturen präsent sein müssen und wir gleichzeitig halt auch aus der Beobachterperspektive die Extremisten aus den Augen verlieren, weil die immer irgendwo eine Tasche finden oder einen Dienst finden, wo sie dann stärker aktiv sein können. Also auch hier muss man dann halt eben sehr, sehr vorsichtig sein, auf welcher Basis man halt argumentiert und dann halt eben für weitreichende Eingriffe dann da halt einsteht, weil einem das tatsächlich die Situation halt verschlimmern kann.
Das ist ein ganz spannender Blickwinkel, den ich so auch noch gar nicht gehört hatte, weil mir auch dieses Narrativ über Cambridge Analytica und ne, das ist, glaube ich, das, was wir alle so kennen. Und zu sagen jetzt, wenn ich sie richtig verstanden habe, hey, vielleicht haben wir eigentlich gerade eine Maschine, die sogar viel mehr Unterschiede sichtbar gemacht hat, als wir vorher gesehen haben, weil es in der Realität viel homogener war, als es im Internet ist. Das heißt, Sie würden sagen, es ist zum Teil eigentlich eher so unser Narrativ und unsere Geschichte, dass wir da drin ein Problem sehen, was de facto so jetzt von der Wissenschaft nicht bestätigt werden kann. Habe ich das richtig verstanden?
Also der Mechanismus Echokammern und Filterblasen ist so empirisch nicht belegt. Also jedenfalls nicht für die Gesamtbevölkerung. Unter Umständen kann man argumentieren, dass in bestimmten Subgruppen oder auch für verwundbare Individuen dort hier einen Radikalisierungsspiralen geben kann. Also wir wissen das aus der Rekrutierung von islamistischen Terroristen. Aber das sind eben Einzelfänomene. Gesamtgesellschaftlich sehen wir diese Muster bisher nicht. Kann sich natürlich mit jeder Implementation potenziell verändern. Insofern muss man da dranbleiben und auch die Datenbasis ist jetzt nicht die optimale. Also insofern muss man immer mit Eingrenzung arbeiten. Aber tatsächlich diese allgemeine Vorstellung, dass das Internet uns in irgendwelche Filter oder in irgendwelche Bubbles dann eingeschlossen hätten, aus denen wir nicht rauskommen, die zeigt sich empirisch so nicht. Ist aber natürlich halt eben eine sehr populäre, weil ich halt damit eben tatsächliche gesellschaftliche Probleme und gesellschaftliche Spaltungsbewegungen und gesellschaftliche Konfliktlinien immer als ein Kommunikationsproblem eben deklarieren kann. Also ich kann immer sagen, naja, es liegt ja gar nicht daran, dass wir hier tatsächlich eben strukturell was ändern müssen, dass wir bessere Lebenschancen brauchen, dass wir bessere Beteiligungschancen brauchen, dass wir die Leute stärker abholen und einbinden müssen, sondern es ist ein Kommunikationsproblem, wo wir jetzt, wenn wir einfach einmal Rhythmus gedreht haben, dann haben wir es halt gelöst. Und ich glaube, da ist halt eben der Punkt, das Internet macht halt eben diese Konflikte sehr, sehr sichtbar, weil die früher eben auch bei etablierten Medien halt einfach wegmoderiert werden konnten. Und jetzt werden sie halt sichtbar, tauchen stärker auf. Aber anstelle dann halt eben zu sagen, okay, gesellschaftlich nehme ich das als ein Sensorium, um dann darauf zu reagieren und dann eben unter Umständen die Probleme anzugehen, sage ich jetzt halt, die digitalen Medien, die haben in den 90ern, 80ern, das war alles hervorragend, und die digitalen Medien haben das alles zerstört. Und deshalb müssen wir da jetzt entweder abschalten, damit es dann wieder die Springer-Medien richten, oder aber wir drehen jetzt am Filter in irgendeiner Art und Weise, die dann dazu führt, dass wir alle nur noch öffentlich-rechtliche Rundfunk sehen. Also und das ist natürlich halt eben eine sehr gefährliche Auffassung, weil natürlich die Probleme nicht weggehen und ich dann halt einfach nur wieder so Taschen dann halt schaffe, wo ich versuche, Konflikt dann halt zu verdecken und das halte ich für ein großes Risiko.
Also ich sehe schon, so die Demokratisierung von Informationen durch künstliche Intelligenz ist ein zweischneidiges Schwert. Also da passieren irgendwie ganz viele Dinge gleichzeitig. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausblick. Also einfach die Frage an Sie beide. Wohin geht unsere Reise? Wo sehen Sie das so im besten Fall hingehen und wo vielleicht im schwierigsten Fall?
Im besten Fall sind wir in ein paar Jahren in der Lage, nicht nur in Bayern und Deutschland, sondern in Europa, solche Technologie zu beherrschen und haben sie auch selbst. Sind auf diese Art und Weise dann auch konkurrenzfähig und weniger abhängig von den im Moment großen Playern USA und China. Und im Worst Case machen wir das nicht und haben dann Modelle, über die wir keine Kontrolle haben, bei denen wir dann vollständig abhängig sind von eben halt industriellen Playern aus den USA und aus China, mit allen Konsequenzen, die das dann haben kann, auch nicht nur finanziell, sondern natürlich auch kulturell.
Also ich glaube auch, dass wir es hier mit einem wertvollen Moment gerade zu tun haben, weil, glaube ich, die Macht und die Einfallsstrukturen, die mit der Technik KI verbunden sind, glaube ich, auf der Hand liegen. Also es ist klar zu kommunizieren, warum hier ein Einfluss ist und warum hier potenziell eine Machtverschiebung auf uns zukommt. Ich glaube, das war, als die sozialen Netzwerkseiten aufkamen oder als die Suchmaschinen davor aufkamen, das war schwieriger zu kommunizieren. Und das war dann halt einfacher, auch eben in Deutschland einfach wegzulachen und zu sagen, ja gut, die mit ihrem komischen Facebook. Dass da dann halt aber auch eben massiv bereits schon Machtverschiebungen stattgefunden haben, also wie ich Menschen erreichen kann, Abhängigkeiten entstanden sind, das wurde da eben letztlich ignoriert. Das war relativ einfach. Und ich glaube, KI ist jetzt so ein Punkt, wo das klarer zu kommunizieren ist, wie hoch das Risiko ist, wenn man das verpasst. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es jetzt kein Automatismus ist, dass dann Europa eben tatsächlich das als eine Chance sieht oder als eine Notwendigkeit sieht, eben eigene Fähigkeiten zu entwickeln. Es kann auch einfach sein, dass man sich halt eben auf diese europäischen Werte zurückzieht und sagt, deshalb sind wir besser. Unsere Lebensqualität ist so hoch hier in Europa, unser Leben ist so toll, wir verzichten einfach darauf. Und das wäre, glaube ich, einfach ein massiver Fehler. Also insofern geht es jetzt, glaube ich, einfach darum, dass man den Kampf auch gesellschaftlich halt aufnimmt, um zu sagen, wir müssen hinkommen, um Fähigkeiten zu entwickeln. Unsere Regulierung muss darauf hingehen, Fähigkeiten zu entwickeln. Unsere Wissensbildung oder auch Wissenschaft muss stärker darauf hingehen, eben Fähigkeiten zu entwickeln, Dinge umzusetzen, zu verstehen, wie Dinge wirklich zu funktionieren. Aktuell haben wir uns da die letzten 6 oder 7 Jahre sehr, sehr stark darauf konzentriert, eben Grievances zu identifizieren. Also wer wird unterrepräsentiert? Welche Gruppen sind da, die wir nicht so mögen? Finden wir diese Kommunikation toll, ja oder nein? Also meistens nein. Und insofern ist es jetzt, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, dass wir das Signal wahrnehmen oder die unterschiedlichen Signale, die ja alle darauf hindeuten, dass Europa wieder Fähigkeiten braucht, in der Lage sein muss, Dinge zu tun und dass wir dafür die Grundlagen legen und dass wir dann halt auch diesen Arbeitsauftrag annehmen.
Den der Herr Burgert ja schon angefangen hat umzusetzen. Also ganz toll, herzlichen Dank an Sie beide für Ihre Zeit und Ihre Einsichten in Ihre Arbeit und Ihre Gedanken und Einschätzung. Ein wahnsinnig spannendes Thema und ich habe ganz viele neue Impulse mitgenommen.
Gern geschehen.
Ja, danke fürs Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. Was denken Sie zu diesem Thema? Wie schätzen Sie die Lage ein in Europa zum Thema Technologiemacht und zum Thema Demokratie? Wir haben ja ganz viel behandelt. Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare. Und wenn Sie Anregungen rund um ein Thema haben, schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an servus-ki@uni-bamberg.de. Das war's von uns für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus. Servus KI wird Ihnen präsentiert vom Bamberger Zentrum für Künstliche Intelligenz, BAKAI, und Medartix, Ihrem Softwareanbieter für Arzt- und Psychotherapiepraxen.